The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen sommerlichen Tag. Heute ist Mittwoch, der 31. Mai. Die Moderne zerstört so manches, manchmal eben auch die Romantik. Beim Meer und Weltmeer denken wir mittlerweile oft auch einfach nur an Plastikmüll. Wie furchtbar und wie real zugleich. Zu Beginn der gerade in Paris begonnenen UN-Konferenz zur Vermeidung von Plastikmüll fand der französische Präsident eindringliche Worte.
Si nous ne faisons rien, la génération de déchets plastiques triplera encore d'ici 2060.
Wenn wir so weitermachen wie bisher, sagt Emmanuel Macron, könne sich der Plastikmüll bis zum Jahr 2060 verdreifachen. Es sei eine tickende Zeitbombe für unseren Planeten.
La pollution plastique, c'est donc une bombe à retardement en même temps qu'un fléau qui est déjà présent.
Das Ziel der Konferenz, eine Obergrenze bei der Plastikproduktion festzulegen. Und Macron fordert, bis 2040 müsse sämtliches hergestelltes Plastik auf diesem Planeten recycelbar sein.
D'ici la fin de l'année 2024, un an avant la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice.
Zudem fügt er hinzu, muss endlich der Export von Plastikmüll aus den westlichen Industriestaaten in die südliche Hemisphäre beendet werden. Naja, da kann der französische Präsident direkt mal anfangen, vor seiner Haustür vor dem Élysée-Palast zu kehren und die Recyclingtonne rausstellen. Denn Frankreich belegt Platz 5 bei den größten Müllexporteuren der Welt. Auf Platz 1 liegt Japan, gefolgt von den USA. Und dann sind auch wir Deutschen schon dran, die Bronzemedaille Platz 3 in diesem sehr unrühmlichen Ranking. Also, was kann man von dieser UN-Konferenz erwarten, die noch bis Freitag läuft? Ist das eine reine Showveranstaltung oder könnten davon diesmal wenigstens echte Impulse ausgehen, sodass wir bei den Meeren wieder an Wellen und Delfine und Segelboote denken? Über all das spreche ich jetzt mit der Wirtschaftswoche-Journalistin Jacqueline Göbel. Denn sie hat soeben, ich glaube in der vergangenen Woche, das Buch Die Plastiksucht veröffentlicht. Einen schönen guten Morgen, Frau Göbel, nach Düsseldorf.
Guten Morgen.
Die Politiker versprechen die ganzen Jahre, Jahrzehnte, dass sie die Plastikflut eindämmen wollen. Als Konsument muss man sagen, das Gegenteil ist der Fall. Warum ist das so?
Ja, das Gefühl hat man tatsächlich. Ich glaube, es liegt daran, dass vieles Symbolpolitik ist. Also das Plastiktütenverbot hat uns leider nicht besonders viel weitergeholfen. Das hat die Menge an Plastik in Deutschland jetzt nicht abgesenkt. Natürlich gibt es auch gute und richtige Maßnahmen, aber ganz oft hat man das Gefühl, dass die halt gegen diesen großen Treiber, dass Plastik immer mehr und mehr in den Markt gedrückt wird, einfach nicht ankommen.
Aber wer ist der Treiber? Was ist der ökonomische Treiber? Sie haben ein Buch über die Plastiksucht der westlichen Gesellschaften geschrieben. Was ist der Treiber hinter dieser Plastiksucht? Wer ist der Dealer?
Also unser Konsum heutzutage ist plastikbasiert. Und da stehen natürlich auch die großen Konzerne hinter, sowohl die Ölindustrie, die eben das Plastik produziert, als auch eben die Konsumgüterindustrie, die Plastik zum Beispiel als Verpackung nutzt, für ihre Produkte nutzt. Aber man muss halt auch sagen, sie benutzen es eben auch deshalb so häufig, weil Plastik so günstig ist und auch künstlich günstig ist. Denn die Kosten, die tragen diese Konzerne ja nicht, wenn Plastik zum Beispiel in der Umwelt landet.
Und da landet es ja entweder in der dritten Welt oder direkt auch gleich in den Weltmeeren. Aber auch da frage ich mich, wie kann das eigentlich sein, dass dieser Müll nach wie vor exportiert wird? Wie kann das sein, dass es da so gar keine Abkommen gibt und die Weltmeere weiter verschmutzt werden?
Also die UN kommt aktuell zusammen, um eben ein Plastikabkommen zu verabschieden. Da wird bestimmt der Plastikhandel eine Rolle spielen. Aber da soll tatsächlich auch die Frage eine Rolle spielen, wie es mit der Plastikproduktion weitergehen soll.
Wie sieht dieses Plastikabkommen aus? Wird es da eine Obergrenze geben oder knallharte Produktionsverbote?
Tatsächlich liegen solche Vorschläge auf dem Tisch. Das ist die zweite von 5 Verhandlungsrunden. Aber bereits am Ende dieser Verhandlungsrunde könnte es sein, dass das quasi ein ersten Entwurf aushandeln soll. Und diese Plastikobergrenze ist tatsächlich heiß in der Diskussion. Also die Frage, müssen wir ein Limit festsetzen, wie sehr die Plastikindustrie wachsen darf, oder brauchen wir sogar eine Reduzierung? Können wir irgendwie tatsächlich mit Verboten arbeiten, um gefährliche Kunststoffe zumindest einzuschränken? Da gibt es jetzt gerade sehr viele, die sich dafür einsetzen, aber natürlich auch sehr mächtige und lobbystarke Gegner.
Wer sind diese lobbystarken Gegner? Was sind die Konzerne hinter dem Problem, über das wir sprechen?
Das sind tatsächlich die Ölkonzerne. Also wir dürfen nicht vergessen, Kunststoffe werden zu 99% aus Erdöl oder Erdgas hergestellt. Und viele Ölkonzerne, zum Beispiel auch ExxonMobil oder so, der weltgrößte, haben jetzt natürlich ein Problem, weil die Nachfrage nach Treibstoffen potenziell in der Zukunft sinken könnte. Aber die Nachfrage nach petrochemischen Erzeugnissen, insbesondere nach Kunststoffen, die wächst. Und wir sehen ganz klar, dass diese Konzerne deshalb gerade viel in diese Bereiche investieren und neue Plastikfabriken bauen. Und natürlich, wenn man dann sagen würde, jetzt führen wir ein Limit ein, die Industrie darf so nicht mehr weiter wachsen, dann würde das diese Unternehmen treffen. Und bei den Verhandlungen ist es dann dementsprechend auch so, dass die ölstarken Staaten die größte Opposition bilden. Also die USA, aber auch Saudi-Arabien, da merkt man jetzt sehr stark, dass die versuchen, darauf einzuwirken und dann auch das Abkommen dann doch wieder mehr in das Thema Richtung Recycling rücken wollen. Also quasi, das Plastik produziert ist kein Problem, wir müssen uns nur um den Müll kümmern. Das ist so ein bisschen, ja, die Argumentation, die da aufgefahren wird.
Aber ich kaufe als Konsument dieses Plastik ja nicht von den Ölmultis, sondern ich kaufe es von meinem Konsumartikelhersteller, also wahrscheinlich von Unilever oder auch von Coca-Cola, McDonald's, was auch immer. Welche Rolle spielen diese Konzerne? Das sind doch die eigentlichen Abnehmer des Plastiks.
Das ist tatsächlich sehr interessant. Also ich glaube, die Konsumgüterindustrie hat quasi die Schnauze voll davon, dass sie immer als Verantwortliche, als Müllverursacher dargestellt werden. Und Nestle und Unilever haben sich zum Beispiel in der ersten Verhandlungsrunde eindeutig für eine Plastikobergrenze ausgesprochen. Also das hätte man sich ja sonst auch nie vorstellen können. Aber die wünschen sich tatsächlich, dass es eher globale Spielregeln gibt, an die sich alle halten müssen, dass halt auch der Markt quasi die wirtschaftlichen Realitäten abbildet. Und können sich deshalb auch durchaus vorstellen, dass es da eben solche Regeln gibt. Also der Zeitplan sagt halt eben, dass es ab 2025 neue Plastikregeln in der Welt gibt.
Ja. Und Sie sind optimistisch bis zum Beweis des Gegenteils.
Ja, wir warten ab.
Dann bedanke ich mich sehr, Frau Göbel, und wünsche einen fröhlichen Tag.
Ja, ich danke auch. Vielen herzlichen Dank.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit der Direktorin des Forschungsbereichs des NATO Defense College in Rom, Florence Gaub, über den Krieg in der Ukraine und was der wiederum mit Literatur zu tun hat.
Da denkt man dann auch so ab Seite 650, gut, jetzt könnte es sich aber auch langsam mal auflösen. Und wenn ich das damit vergleichen kann, dann sind wir auf der Stelle. Wir sind auf einem Plateau, wo erzähltechnisch es erscheint, wenig zu passieren.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erzählt uns, wie sich die Immobilienpreise in den USA entwickeln. Außerdem gehen wir heute gemeinsam mit Heinrich Schliemann auf Schatzsuche. Naja, und dann sagen wir Ihnen außerdem noch, wie Sie Ihre Spinnenphobie endlich in den Griff kriegen können. Nach anderthalb Jahren Krieg in der Ukraine ist kein Ende in Sicht. Und dennoch ist die wohl größte Frage, mit der sich Expertinnen und Experten, aber auch die Länder selbst beschäftigen, wie kann ein mögliches Ende des Krieges überhaupt aussehen? Wer muss auf was verzichten? Wer muss welche Kompromisse eingehen? Muss Putin wegen seiner Kriegsverbrechen verhaftet und vors Gericht gestellt werden? Eine, die sich seit jeher mit diesen Fragen beschäftigt, ist Dr. Florence Gaub. Sie ist Politikwissenschaftlerin von Hause aus, Militärstrategin und Zukunftsforscherin. Sie leitet seit April diesen Jahres als Direktorin den Forschungsbereich am NATO Defense College in Rom. Einen schönen guten Morgen nach Rom zu Florence Gaub.
Guten Morgen.
Frau Gaub, der Krieg ist eine Geschichte, die erzählt wird, haben Sie kürzlich gesagt. In dieser Geschichte, dieses Krieges, Ukraine, Russland, wo stehen wir, in welchem Kapitel befinden wir uns?
Ich würde sagen, wir sind so, wenn Sie sich an die ganz großen Romane erinnern, wie von Thomas Mann oder von Dostoevsky, wir sind jetzt eigentlich so im Mittelteil. Und das ist traditionell gesehen auch der Teil, wo man so ein bisschen das Interesse verliert, aber weiß, es geht jetzt noch eine ganze Weile weiter. Also wenn Sie erhofft hätten, dass ich Ihnen jetzt sage, es ist bald vorbei, das noch nicht. Aber wir sind jetzt an der Stelle, wo relativ zäh um kleine, wie es erscheint, kleine Sachen gekämpft wird. Aber das heißt, es sind, ja, so, also über die Hälfte, würde ich sagen, sind wir schon durch.
Ja, man hat das Gefühl, man im Roman in der Tat, würde ich auch denken, wir haben einen kleinen Durchhänger. Die Handlung ist jetzt sehr komplex geworden, viele Beteiligte, tausend Motive, man versteht alles und in Wahrheit wieder nichts.
Genau, man hat das Gefühl, irgendwie der Spannungsbogen entwickelt sich nicht mehr spannend weiter. Weil wenn Sie sich daran zurückerinnern, wie es losging im Februar, das war ja die helle Aufregung, da hat man 3 Monate, das ist quasi der Anfang des Krieges. Also jetzt nicht der Anfang im eigentlichen Sinne, sondern im erzählerischen Sinne. Da bereitet man sich dann vor, man lernt die Charaktere alle kennen, die drin vorkommen. Man versteht, worum geht's hier eigentlich. Und dann so im Mittelteil wird dann versucht, das aufzulösen. Und das ist dann meistens halt kommt dann irgendwann ein Plateau. Also ich glaube, der beste Vergleich wäre vielleicht Thomas Mann, der Zauberberg. Ich weiß nicht, ob Sie es mal gelesen haben, das ist ja auch 1000 Seiten lang. Da denkt man dann auch so ab Seite 650, gut, jetzt könnte es sich aber auch langsam mal auflösen. Und wenn ich das damit vergleichen kann, dann sind wir auf der Stelle, wir sind auf einem Plateau, wo erzähltechnisch es erscheint, wenig zu passieren. Aber falls es in irgendeiner Form tröstet, das gehört auch dazu. Also nur weil wir uns nicht jetzt in Riesenschritten nach vorne bewegen, heißt es nicht, dass wir uns nicht nach vorne bewegen. Es ist wie im Flugzeug, wo man mit 800 km/h fliegt, aber man es gar nicht merkt, dass man so schnell ist.
Gleichzeitig dachte ich doch, dass so eine Art Unterkapitel vielleicht neu ist in dieser Story. Wir erleben ja erstmals, dass sowohl Kiew angegriffen wird, das hatten wir schon häufiger, aber jetzt doch sehr massiv, und gleichzeitig auch Drohnen, unbekannte Drohnen in Moskau ihre Ziele treffen, dass der Kampf in die Metropolen getragen wird. Ist das eine neue Qualität?
Das ist vor allem ein Indiz dafür. Also ich sage ja immer, ich muss kurz ausholen, ich sage ja immer, im Krieg zählt alles das, was nicht angefasst werden kann, genauso viel wie etwas, was angefasst werden kann. Also was die Leute über diesen Krieg denken, ist genauso wichtig wie die Panzer oder wie die Munition. Was jetzt gerade passiert, also was wir ablesen können von dieser Verlagerung in die Städte, ist, dass auf beiden Seiten gedacht wird, okay, militärisch stecken wir jetzt irgendwie fest. Jetzt müssen wir an das gehen, worum es eigentlich geht, nämlich um die Überzeugungen der Gegenseite. Und wenn man in die Städte geht, die Städte sind natürlich da, wo die meisten Menschen leben. Das heißt, man bringt ihnen den Krieg nach Hause, um ihnen zu zeigen, hier, das wollt ihr doch mit Sicherheit nicht. Und wenn das passiert, also wenn beide Seiten auch noch gleichzeitig zu solchen Maßnahmen greifen, kann man das absolut lesen als, okay, da fängt jetzt an, eine leichte Müdigkeit einzutreten und damit auch so ein ganz leichter, sag ich mal, Frühling für die Möglichkeit, dass irgendwann vielleicht in der zweiten Jahreshälfte oder ersten Jahreshälfte nächsten Jahres dann irgendwann mal verhandelt werden kann. Ne? Also weil wenn es plötzlich nicht mehr nur um die harte Masse geht, sondern um die Meinungen, über die Überzeugungen der Gegenseite, dann fängt an, sich der Wind ein bisschen zu drehen. Aber der Sturm ist noch nicht da. Es fängt nur an, sich langsam das Fähnchen zu drehen.
Noch ist ja unklar, wer diese Drohnen auf Moskau überhaupt losgeschickt hat. Die Russen sprechen von Terrorakt, die ukrainische Seite sagt, wir waren es nicht. Was wissen Sie? Was weiß die NATO?
Also Sie wissen ja wohl, dass selbst wenn ich das wüsste, könnte ich Ihnen das jetzt nicht jetzt in einem Podcast sagen. Ich glaube, was interessant ist bei Drohnen, ist ja sowieso, dass es ja was ist, was man kommerziell total leicht kaufen kann, also erwerben kann. Das heißt, theoretisch ist diese Bandbreite sehr weit. Deswegen Drohnen werden ja zum Beispiel auch von Hamas verwendet in besetzten Gebieten. Also das ist ein ganz beliebtes Mittel von allen möglichen Akteuren. Das heißt, es könnte sowohl jemand in Russland sein, der pro-ukrainisch ist, sei es jetzt russische Bürger oder sind es Ukrainer selber. Also da ist die potenzielle Täterschaft ist tatsächlich sehr groß, einfach weil Drohnen tatsächlich was sind, was man relativ leicht bekommen kann und dann aufrüsten kann quasi per Hand.
Aber jeder Schriftsteller plant sein Ende sorgfältig voraus. Den Plot entwickelt er nicht sozusagen über Nacht und lässt es auch nicht dem Zufall der Charaktere. Deswegen meine Frage an die Direktorin des Forschungsbereichs am NATO Defense College in Rom. Sind Sie mit einem, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, mit einem Friedensplan, der zu diesem Zeitpunkt X dann ja von irgendwem mal auf den Tisch gelegt werden muss, sind Sie damit befasst, einen solchen Friedensplan zu skizzieren?
Also wir denken schon drüber nach, was für verschiedene Wege es gibt von hier nach vorne. Also es wäre jetzt ganz falsch zu denken, unsere Vorliebe ist diese X und deswegen denken wir nur an die. Denn strategisches Vorausdenken heißt ja, dass man alle Optionen in Erwägung zieht. Und natürlich spielt man das dann immer weiter. Also wenn es jetzt zu einem Frieden kommt unter diesen und diesen Bedingungen, wie würde die Zukunft weitergehen? Denn es endet ja nicht da. Was würde das für uns bedeuten? Und dann leitet man daraus ab, okay, was ist denn jetzt eigentlich die wünschenswerteste Zukunft für uns? Und das ist das auch, was ich diesen Unterzeichnern, diesen Frieden um jeden Preis Befürwortern unterstelle, ist, dass sie überhaupt nicht drüber nachdenken, was das für Konsequenzen hat in der Zukunft. Also wenn dann, das nennt man in der Zukunftsforschung dann Future Discounting, also man verkauft quasi die Zukunft zu einem Spottpreis, Hauptsache die Gegenwart ist gerettet. Und natürlich, sowas machen wir auch, also dass wir verschiedene Wege durchdenken und das ist unsere Beratungsleistung, die wir tun.
Wollte gerade sagen, Sie sind nicht bei denen, die sagen Frieden um jeden Preis, die Hauptsache damit irgendwie Ruhe ist und sei es, dass die Ukraine eben russisch geworden ist und ein großer, großer Friedhof geworden ist. Gleichwohl stellt sich doch die unbequeme Frage dann auch für Sie, was kann ein Kompromiss hier sein? Wo gibt es territoriale Abtretungen beispielsweise? Oder diese Frage von Territorium, die muss doch an irgendeinem Tag gestellt werden, in einem hinteren Kapitel dieser Geschichte. Die Ukraine wird doch nicht die Ukraine sein, die sie vorher war, oder?
Also es gibt einen ganz interessanten Fall aus der Geschichte Ägypten und Israel, wie die in Camp David verhandelt haben. Und da hatte man ja auch das Gefühl, es geht um Territorium, es geht um den Sinai und der ist dann wie das Stück Kuchen, was dann irgendwie um Millimeter hier und da aufgetrennt werden muss und verteilt werden muss. Und natürlich gibt es Streit und deswegen gab es ja auch zweimal Krieg zwischen Israel und Ägypten. Dann kam man auf die Idee, wir fragen jetzt mal nicht, wie viel Zentimeter hiervon oder davon, sondern wir fragen mal, worum geht's euch eigentlich im Kern? Warum ist denn das so wichtig für euch? Und dann findet man eine Lösung für das, worum es unterschwellig geht. Jetzt komme ich wieder zu dem, was man nicht anfassen kann. Damals ging es für Ägypten einfach um die Geschichte, denn der Sinai gehört quasi zur nationalen Geschichte dazu. Und für Israel ging es um die Sicherheit. Die wollten halt nie wieder angegriffen werden direkt aus dem Nachbarstaat. Und die Lösung, die man gefunden hat, war, der Sinai geht zurück zu Ägypten, aber demilitarisiert. Und an solche Lösungen muss man denken. Also man muss aufhören zu denken in Prozenten und sich zum Beispiel fragen, okay, kann man zum Beispiel die Krim demilitarisieren? Sie gehört zur Ukraine, aber es gibt da keine Truppen drauf. Oder kann man sagen, okay, in 15 Jahren treffen wir uns wieder und verhandeln neu? Also da muss man kreativ sein. Und wie gesagt, ich bin ganz sicher, dass die Ukrainer und die Russen zusammen diese Lösung erarbeiten müssen. Natürlich würde es immer helfen, wenn man da eine kreative Hilfe hat. Aber ich glaube nicht, dass die Lösung ist, jetzt Prozente und mit Metermaß sagen, hier und das und anfangen mit irgendwelchen Sprachen rumzuhantieren, mit Prozenten, sondern zu fragen, worum geht es dir hier eigentlich und wie kann man das vielleicht anders lösen als nur mit Territorium?
In 2 Wochen, Frau Gaub, gibt es ein großes NATO-Manöver über Deutschland, die bislang größte Luftübung seit dem Bestehen der NATO. Wen soll das Ganze eigentlich beeindrucken? Die Russen, denken Sie, oder die eigenen Mitgliedstaaten nach dem Motto, wir sind nicht gehirntot als NATO, sondern wir sind quicklebendig?
Ja, für alle Beteiligten natürlich. Also natürlich, es hat in erster Linie Signalwirkung, also nicht nur. Es geht ja auch darum, dass man auch wirklich, wissen Sie, im Militär 90% der Zeit verbringt man über etwas nachzudenken, was dann nur in 10% der Fälle tatsächlich auch eintritt. Also Krieg und deswegen entdeckt man dann auch erst, so wie die Russen das ja im Februar letzten Jahres getan haben, wie es dann in der Praxis tatsächlich oft anders aussieht, als man dachte. Und für sowas ist es auch gut. Aber die Signalwirkung, und zwar sowohl an Russland, aber auch an unsere eigenen Bürger, die sich ja jetzt gerade erst wieder gewöhnen an so eine, sage ich jetzt mal, Remilitarisierung der Außenpolitik, ist das für beide Seiten gut.
Naja, gut oder nicht gut. Also diese Luftübung wird die Gefühle der Deutschen jedenfalls nochmal aufwühlen. Und wir wissen noch nicht genau, welches Lager sie bestärken wird. Ob sie nicht doch am Ende diejenigen bestärkt, die sagen, das genau wollen wir nicht haben.
Ja, aber ich bin da so ein bisschen zerrissen, weil ich denke, ich weiß, es ist ein sehr schweres Aufwachen, gerade für die Deutschen, für viele andere Europäer auch. Aber die Welt von gestern kommt halt nicht zurück. Und je eher wir uns daran gewöhnt haben, dass es jetzt so ist, desto schneller werden wir auch Maßnahmen ergreifen können, um sicherzustellen, dass es eben nicht zu so einem Worst-Case-Szenario kommt, Dritter Weltkrieg und so weiter und so weiter. Und ich glaube, wir Deutschen haben das schleifen lassen. Wir haben eben nicht an die Zukunft gedacht. Wir haben gedacht, wird schon alles irgendwie gut werden. So Pfeifen im Walde ist aber keine Politik. Also von daher denke ich, man sollte mit der Angst nie übertreiben, aber so ein bisschen sehen, was die Realität ist, das ist einfach eine Pflicht. Da haben wir keine andere Wahl.
Okay, dann sind wir auf jeden Fall mal realpolitisch eingestellt auf das, was da kommt, freuen uns auf die NATO-Luftmanöver über Deutschland und vor allem bedanke ich mich für die Informationen, die Sie uns gegeben haben.
Ich danke Ihnen.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da trafen sich gestern Abend die Spitzen der Ampelkoalition, um über das Durcheinander bei der Wärmewende und vor allem bei Robert Habecks Heizungsgesetz zu sprechen. An Gesprächsstoff kein Mangel. Michael Bröker, unser Chefredakteur, hat sein Ohr an die Sitzungstür gelegt und er wird uns jetzt berichten, was da besprochen und womöglich ja auch beschlossen wurde. Einen schönen guten Morgen, Mick.
Ja, einen schönen guten Morgen, Gabor. Also so richtig auskunftsfreudig war Wirtschaftsminister Habeck und die zuständigen Klimapolitiker der Ampel gestern Abend nicht. Es gab intensive Beratungen, so viel wissen wir. Und der Zeitplan, das steht wohl fest, ist nicht einzuhalten. Also am 01.01.2024 wird es keine Umtauschpflichten geben. Für die Bestandsimmobilien sowieso nicht. Aber gestern wurde sogar darüber diskutiert, dass auch bei Neubauten die Ökoheizungen erst ab 25, wie es ja ursprünglich mal vorgesehen war in der Koalition, erst eingebaut werden sollen. Dann nämlich, wenn auch ausreichend Fachkräfte da sind, die sie einbauen können, wenn die Wärmepumpen Lieferzeiten verkürzt sind und so weiter. Also da gab es jede Menge Gesprächsbedarf. Knapp 80 Fragen soll Habeck gestern mündlich beantwortet haben. Die sollen jetzt im Laufe dieses Tages auch noch schriftlich nachgereicht werden an die jeweiligen Abgeordneten der Ampel. Und dann wird im Parlament ohne Robert Habeck weiter verhandelt. Also nochmal, der 01.01.2024 ist de facto raus. Auch das Kanzleramt, so viel hören wir, will den Termin 24 nicht mehr, damit alle Beteiligten mehr Zeit haben, sich auf die wesentlichen Änderungen einzustellen. Aber was einige in der FDP sich gewünscht haben, nämlich dass das Heizungsgesetz ganz gekippt wird, das war gestern ganz klar, das passiert nicht. Die Koalition hat sich auf die Wärmewende verständigt. Sie kommt, aber sie kommt später.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schaut man heute vor allem auf die neuen Daten aus der Immobilienbranche. Mehr dazu weiß, wie immer, meine Kollegin Anne Schwedt an der Wall Street. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Gestern gab es ja das monatliche Update zur Entwicklung der US-Immobilienpreise. Anne, verrat uns, wie geht es weiter in diesem größten Immobilienmarkt der Welt?
Also für Investoren, die darauf gehofft hatten, dass die Immobilienpreise mit den steigenden Zinsen weiter fallen, habe ich schlechte Nachrichten. Die Immobilienpreise steigen wieder. Im letzten Monat um 0,4%. Verglichen mit vor einem Jahr sind die jetzt wieder um 0,7% teurer. Seit Juni letztes Jahr hatten sich die Preise ja abgekühlt. Das scheint den Daten zufolge jetzt aber vorbei zu sein. Das ist jetzt nämlich schon der zweite Monat in Folge mit einem Preisanstieg. Am stärksten sind die Preise in Miami, Tampa und Charlotte gestiegen. Insgesamt sind die Preise im Südosten am stärksten gestiegen, im Westen, also zum Beispiel San Francisco oder Seattle, am wenigsten. Grund dafür ist weiterhin das geringe Angebot. Es gibt einfach mehr Menschen, die Immobilien kaufen wollen, als welche, die verkaufen. Dadurch entstehen Preiskämpfe, die den Preis nach oben treiben, trotz der teuren Kredite wegen der Zinserhöhungen.
Und dann, Anne, gab es ja auch noch Zahlen des Technologiekonzerns Hewlett-Packard, bekannt für Drucker und Computer. Wie sind diese Zahlen denn ausgefallen?
Ja, gar nicht gut. Gabor, HP leidet sehr unter der sinkenden Nachfrage für Computer. Im abgelaufenen Quartal ist der Umsatz um knapp 22% gefallen im Jahresvergleich. Analysten hatten da weitaus bessere Zahlen erwartet. In der gesamten Branche ging aber der Verkauf von PCs im Schnitt um 30% zurück. Also HP ist mit dem Problem nicht allein. Zurückzuführen ist es auf die hohe Inflation und die Konsumenten, die sich jetzt auch gerade mit Blick auf die unsichere gesamtwirtschaftliche Lage momentan eher zurückhalten mit ihren Anschaffungen. HP ist aber trotzdem optimistisch und will am Ausblick für das Gesamtjahr festhalten. Die zweite Jahreshälfte würde in der Regel besser laufen. Die Anleger waren aber trotzdem nicht glücklich. Für die HP-Aktie ging es nachbörslich um 4,5% nach unten.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass eine Spinnenphobie sich enorm auf den Alltag von Menschen auswirken kann.
Oh, look at his legs, they move all at the same time. Why?
Oh my God.
Why again? Oh, I don't like it.
Wenn eine Spinnenphobie besonders tief sitzt, vermeiden Betroffene tatsächlich bestimmte Aktivitäten. Sie scheuen sich sogar vor Ausflügen in die Natur. Sie verkaufen ihre frisch gekauften Häuser, wenn ein Spinnennetz im Wohnzimmer sich auftut. Das sagt Dave Clark, der Leiter des Friendly Spider Programs am Londoner Zoo. Er bietet nämlich zur Überwindung der Spinnenphobie das freundliche Spinnentrainingsprogramm an. Seit 30 Jahren hilft dieses Programm Menschen, ihre Angst vor der Spinne zu überwinden. Und zwar innerhalb eines Tages. Hier erklärt er das Ziel des Tagesprogramms im Interview mit der BBC.
Friendly Spider Program is a course here at ZSL London Zoo designed to treat people for arachnophobia, and we can take people from a lifetime's fear of spiders to being able to cope with them calmly at home, which is our main aim.
Der Tag fängt bei Dave Clark mit klassischem Spinnenunterricht an. Also, welche realen Gefahren gehen überhaupt von diesen Krabbeltieren aus? Dann geht's weiter mit einer Hypnosesitzung, geleitet von Angstpsychologen und Spinnenspezialisten. Und zum Schluss gibt es einen Test für die Teilnehmer. Der gibt dann Aufschluss darüber, ob der Kurs und die Abhärtungsstrategie überhaupt funktioniert. Die Teilnehmer müssen nämlich sich eine Spinne auf die Hand setzen oder zumindest ihre Hand in einen Spinnenkäfig stecken. Das Erstaunliche, das Programm funktioniert. 90% wenigstens der Teilnehmer überwinden ihre Angst vor der Spinne.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja.
Was ist mein lustiges Gefühl eigentlich?
Und für Teilnehmerin Chasey Thompson war die ganze Sache ein riesiger Erfolg.
I can't be in the same room as a spider. I'm now in the room with 60 huge spiders. And I'm fine. I don't understand if I am.
Bisher hat das Friendly Spiders Programm über 5000 Menschen geholfen, ihre Phobie zu bekämpfen. Naja, bis zum nächsten Angriff einer noch größeren Killerspinne.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass sich bis heute Deutschland, die Türkei und Russland um den Schatz des Priamos streiten. Am 31. Mai. Man schrieb das Jahr 1873, also heute vor genau 150 Jahren, entdeckte der deutsche Archäologe Heinrich Schliemann einen Schatz unvorstellbaren Wertes. Es war der Fund seines Lebens, wie Frank Vorpahl, Heinrich Schliemanns Biograf, uns in einem Interview erzählte.
Also am 31. Mai 1873, sagt Heinrich Schliemann, vermutlich stimmt es auch, findet er an der Westküste der Türkei, den Ort nennen die Türken Hisarlik, wir nennen ihn heute Troja, findet also in diesem Troja einen 8800-teiligen Goldschatz aus drei große Diademe, viele große Trinkgefäße, Vasen, Armreifen, Ohrringe aus massivem Gold.
Die Arbeit war müßig und zunächst auch wirklich erfolglos. Schliemann wollte schon hinschmeißen, er war der Überzeugung, an diesem Ort sei nichts mehr zu holen. Und dann, am letzten Grabungstag, machte er die Entdeckung seines Lebens, der Schatz des Priamos. Die harte Arbeit sollte sich lohnen, also für ihn lohnen vor allem, denn entgegen der offiziellen Absprache mit der Türkei erzählte Schliemann den Behörden nichts von seinem Fund. Teilen war nicht so sein Ding. Zusammen mit der Hilfe eines Kollegen brachte er das Troja-Gold außer Landes, und zwar nach Griechenland, wie das ZDF in einer Dokumentation berichtet.
Wir wissen aus Polizeiakten, dass das Osmanische Reich intensive Untersuchungen eingeleitet hat, als das Gold aus Troja in Athen auftauchte. Demnach erfolgte der Schmuggel in Etappen. Zuerst war das Troja-Gold versteckt, dann wurde es auf griechische Boote geladen.
Nach 2 Jahren Prozess war klar, Schliemann darf den Schatz mit rund 8.800 Einzelteilen behalten. Bis Mai 1945 blieb das Troja-Gold in Berlin. Am Ende des Zweiten Weltkrieges dann verschwand es durch die Sowjetarmee. Für fast 5 Jahrzehnte galt der Schatz als verschollen, bis er dann plötzlich im Jahr 1994 im Moskauer Puschkin-Museum wieder auftauchte. Deutschland möchte seinen Schatz seither wieder zurück. Doch Russland stellt sich seither taub. Auch Erdogan möchte das Troja-Gold wieder in sein Land holen. Schließlich wurde es doch dort gefunden. Ein Tauziehen um die wohl wertvollste Schatzkiste aller Zeiten begann. Bislang führt Russland.
Treasure.
Ich wünsche Ihnen einen großartigen Start in diesen neuen Tag. Und wenn Sie selbst einen Podcast machen, produzieren möchten für sich, Ihre Community, Ihre Firma, Ihre Organisation, ja dann schauen Sie doch einfach mal auf thepioneer-foundation.de vorbei. Denn wir veranstalten einen Workshop, wo man genau das Podcast machen lernen kann, von den Besten, die es dafür in Deutschland gibt. Also, vielleicht ist das was für Sie. Ich würde mich freuen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.